Hallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge im Flourishment, dein Podcast für neue Inspirationen, positive Impulse oder auch Themen, die ich finde, beziehungsweise wir, die einfach viel mehr in die Welt dürfen und noch nicht den Anklang haben, den ich mir wünsche. Ich habe heute eine ganz fantastische Gästin dabei mit einem Thema, das wir alle kennen und gleichzeitig innerhalb der Unternehmenswelt wenig oder noch zu wenig beleuchtet wird, viel Ohnmacht vorherrscht und auch im bekannten Freundeskreis wir häufig gar nicht wissen, wie wir mit Menschen umgehen. Und das ist unser Thema, die eine schwere Erkrankung haben. Also, was ist denn von meiner Gästin Susanne die eigene Erfahrung, die sie gemacht hat, wie sie dazu bewogen hat, einfach nochmal einen neuen Lebensweg für sich neu zu gestalten. Wie ist denn das Arbeiten nach einer schweren Erkrankung? Und da nehmen wir beide Perspektiven. Also was brauchen Betroffene und wie können Unternehmen damit gut umgehen? Ja, wie geht sie mit Wandel und Selbstführung um? Was sind so ihre Learnings? Und dann nochmal die Perspektive, wie ist es denn dann mit einer Neuorientierung in Lebensumbrüchen? Liebe Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch einmal gerne vor. Wer bist du?
Ja, ich freue mich auch riesig, hier sein zu dürfen. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin Susanne, ich bin 49, komme aus Köln, habe einen 12-jährigen Sohn und ich bin systemische Coach, bin Resilienztrainerin und Expertin für berufliche Neuorientierung und gesunde Arbeit. Das heißt, ich begleite Menschen und Unternehmen dabei, mutig durch Veränderungen zu gehen und auch Arbeit wirklich menschlicher, gesünder, ganzheitlicher zu gestalten. Und warum ich das tue, das hat natürlich auch viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun.
Das stimmt. Wir hatten vorab über deine persönliche Geschichte gesprochen. Hol uns doch gerne einmal rein, was dir widerfahren ist.
Ja, ich habe 20 Jahre in der Agenturwelt gearbeitet, in der Gesundheitskommunikation und war wirklich immer sehr stressiges Arbeitsumfeld, nur mit viel Druck und immer Kundenwünschen. Ich habe auch immer gerne gearbeitet und konnte mit dem Stress auch lange gut umgehen, bis dann wirklich so viele private Themen dazu kamen. Also ich hatte, meine beiden Eltern waren nacheinander schwer krank und pflegebedürftig und sind auch verstorben. Ich hatte selber eine Hautkrebserkrankung, die ich so ein bisschen ignoriert habe. Ich habe meinen Sohn bekommen und darüber hinaus die ganze Zeit immer weiter gearbeitet, sehr viel als Führungskraft, Teamleiter. Und irgendwann war ich in wirklich nur so einem Funktionsmodus. Ja, ich habe eigentlich gar nicht mehr irgendwie nach links und rechts schauen können. Ich wusste auch gar nicht mehr, wie es mir geht. Es war nur durchhalten, Hamsterrad irgendwie funktionieren und dabei noch bestenfalls stark sein, positiv sein. Das war mein Anspruch. Und so bin ich wirklich viele Jahre durchs Leben gegangen und weiß gar nicht, wie es mir eigentlich ging, wenn ich ehrlich bin, rückblickend. Auf jeden Fall nicht so richtig gut. Und dann kam wirklich die eigene Brustkrebserkrankung. In der Zeit auch, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, wo es mir auch wirklich nicht gut ging, ich sehr, sehr gestresst und angeschlagen war. Und da kam dann die Diagnose Brustkrebs. Und ehrlicherweise waren meine erste Reaktion: Jetzt hast du eigentlich eine Pause. Jetzt musst du aber nicht mehr funktionieren. Was krass ist, rückblickend. Natürlich ganz viel Angst und Panik und Ohnmacht und keine Ahnung. Aber auch, ich habe endlich mal eine Pause. Und habe nach der Diagnose, zum Glück war das im frühen Stadium und relativ auch schnell klar, dass es jetzt wirklich nicht metastasiert ist oder wirklich akut lebensbedrohlich. Aber nichtsdestotrotz hat man seine Therapien und ich habe dann auch mir vorgenommen, so ein bisschen genauer hinzugucken mal und auf mich zu achten, ne? Nicht sofort wieder zu arbeiten, sondern ich war dann in der Reha und beim Psycho-Onkologen und beim Achtsamkeitskurs und beim Musiktherapie und bei der Kunsttherapie, also alles, was man so macht aus meiner Sicht, um es richtig zu machen. Aber, und das ist mir auch später erst wieder aufgefallen, das war auch nicht so richtig hingucken, sondern eher nur optimieren. Ja, es war halt so, alles, was man so macht, um bestmöglich durch eine Erkrankung zu kommen. Aber nicht so, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich, ne? Und wie geht's denn mir eigentlich mit der, wie ging's mir, also einfach die Verarbeitung von der letzten Jahre und von ganz viel Trauer und Stress, das habe ich mir dann auch nicht zugestanden oder damals auch gar nicht so gesehen, sondern bin danach nach ungefähr 10 Monaten wieder zurück in meinen alten Job. Und da war mein Schreibtisch auch ganz schnell wieder voll. Alle waren ganz froh, dass ich wieder da bin und habe auch dann direkt ein großes neues Projekt auf den Schreibtisch bekommen. Ich mag meinen alten Arbeitgeber immer noch gern und meine alte Chefin auch, aber eine, ich sag jetzt mal, begleitete Wiedereingliederung mit Fragen, ja, wie geht's dir denn, was brauchst du denn und was passt, was ist dir zu viel oder nur immer mal wieder ins Gespräch gehen, offene Kommunikation, was ich leisten kann, das gab es nicht, sondern es war ja klar, Susanne ist wieder da, Schreibtisch voll, super. Und und ich hatte selber auch diese Ansprüche, ne, wieder so zu leisten wie vorher, nicht schwach zu wirken oder Dinge nicht zu können, sondern wieder funktionieren und zeigen, ja, ist kein Problem für mich. Aber gleichzeitig wollte ich auch auf mich ein bisschen achten, ne, weil ich hatte ja schon jetzt diese Keule gekriegt, ne, und irgendwie so, oh Scheiße, kann auch schnell vorbei sein, ist jetzt nochmal gut gegangen, aber pass auf dich auf und guck so ein bisschen auf deine Gesundheit. Und das war halt so ein echtes Dilemma, ne? Dieses Funktionieren wie früher und auf sich achten und Selbstfürsorge, das hat mir echt ziemlich zerrissen. Und ich war nach einem halben, dreiviertel Jahr auch wirklich, ging es mir gar nicht gut, kurz vorm Burnout. Ich hatte extremste Schlafstörungen, also mir ging es wirklich nicht gut. Und habe dann irgendwann beim Tiefpunkt dann entschieden, okay, ich kündige einfach, so geht's nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich muss jetzt hingucken, ich muss jetzt schauen, wie es weitergehen kann. Habe das dann auch durchgezogen und dann fing so eine Phase an, wo ich wirklich mir Raum gegeben habe. Ne? Und ich habe ein Jobcoaching gemacht, habe wirklich mal geschaut, wo liegen denn meine Stärken, was will ich denn? Ne? Habe ich dann vielleicht so eine Vision oder was mich antreibt? Und habe dann immer mehr gemerkt, ja, ich möchte weiter mit Menschen arbeiten, ich möchte eng mit Menschen arbeiten, ich möchte Menschen unterstützen, begleiten. Und habe dann eben eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und aber zusätzlich auch noch, weil mich diese Unternehmensseite und Organisationsentwicklung auch immer schon sehr interessiert hat, zusätzlich noch eine Ausbildung in Organisationsentwicklung und New Work und einen agilen Coach gemacht, also dass ich so beide Seiten abdecken kann, noch einen Resilienztrainer, um hat mir diese Phase des Nochmal-Lernens und mir Zeit geben für Dinge, die ich spannend finde, das war richtig, richtig schön. Und dann kam natürlich die Frage, ja, was machst du denn jetzt damit? Und dann habe ich entschieden, okay, ich traue mich jetzt, ich versuche eine Selbstständigkeit und habe mich dann jetzt vor knapp, ein bisschen über 2 Jahren selbstständig gemacht. Und das ist natürlich nicht einfach immer, ne? Also diese Aufbau der Selbstständigkeit ist auch echt viel, viel Arbeit und auf ein Auf und Ab, aber es macht mir auf jeden Fall ganz viel Freude und ich habe meine verschiedenen Themen und Baustellen, ne, gebe ich sicherlich auch gleich noch ein, es ist super abwechslungsreich und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich irgendwie so einen Impact geben kann irgendwie und das erfüllt auf jeden Fall sehr.
Schön. Vielen Dank, da war jetzt ganz viel drin. Jetzt lass uns mal Stück für Stück nochmal in die Details gehen. Also etwas, was ja markant gewesen ist, du hattest erst eine Erkrankung Hautkrebs, bist dann wieder in diesen Hustle-Modus rein, hast dann gesagt, okay, dann kam die zweite Erkrankung, die Brustkrebserkrankung und bist nach gut ein bisschen mehr als einem halben Jahr wieder zurückgegangen und hast selber gesagt, okay, du hast ganz viel gemacht, was man halt so macht bei so einer Erkrankung. Wann ist dir denn bewusst geworden, dass es für dich auch, also dass diese vermeintliche Selbstoptimierung ja auch nur ein Schein ist? Was ist da passiert?
Ich glaube, wirklich bewusst geworden ist mir das mit dieser absoluten Überforderung. Ne? Mhm. Und dieses nicht mehr schlafen können war ganz schlimm. Dieses Grübeln und nicht mehr verstehen, was in einem vorgeht, was passiert. Wirklich diese Erschöpfung und dieses auch dieses Dilemma zwischen funktionieren wollen und nicht mehr funktionieren wollen.
Und was hast du da konkret dann gemacht? Also als du irgendwie gemerkt hast, okay, das zwischen diesem Dilemma gibt es kein Vor und kein Zurück und du hattest schlaflose Nächte. Was war so dein Weg dadurch?
Der Weg war erstmal Schlaftabletten zu nehmen und einfach durchzuhalten. Ja, das war der erste Weg. Und dann war der Weg, irgendwann zu sagen, okay, was könnten Optionen sein? Ja, was können Optionen sein innerhalb des Unternehmens, ne, im Gespräch mit meiner Chefin? Optionen zu kündigen, Optionen einen neuen Job zu suchen. Ne? Ich habe natürlich schon überlegt, was sind Optionen, weil so einfach so zu kündigen, in die Arbeitslosigkeit zu gehen, war jetzt ehrlicherweise auch nicht einfach für mich, extrem schwierig sogar, als sehr leistungsorientierter Mensch. Ne? Also das heißt, das war natürlich nicht die Option 1, aber nach und nach haben die anderen Optionen auch keinen Sinn gemacht, weil ich wusste, in dem Rahmen meines Arbeitgebers wird das nicht funktionieren. Ja, das ist einfach, da ist das Verständnis nicht da und die Strukturen auch einfach nicht da. Und direkt in einen neuen Job zu rutschen, schien ja auch keine Lösung zu sein, sondern ich brauchte wirklich dieses Hingucken und auch mal selber verstehen vor allem. Ne? Ich wollte wirklich verstehen, was ist so jetzt bei mir, was sind so meine eigenen, ich sag mal, Muster oder Antreiber oder Leistungsansprüche. Ich habe ja schon gemerkt, dass ich sehr viel so selber tue, dass ich so angespannt, gestresst bin. Ne? Es war nicht nur der Arbeitgeber. Klar war der jetzt auch nicht, ne? Also er hätte sicherlich bessere Arbeitsbedingungen geben können. Sicherlich, definitiv. Aber es war auch ganz viel ich selbst. Ne? Mhm. Und ich glaube, da habe ich es wirklich so gelernt, mal dann wirklich hinzugucken. Ja, was ist denn da, was mich treibt und was sind so meine Muster, die mich immer in diesen Stress und in dieses Unbewusste, ne, einfach nur funktionieren.
Ja, und was hast du da gemacht? Also ich finde jetzt gerade, wenn, kann mir sehr gut vorstellen, dass viele gar nicht merken, dass sie im Grunde genommen schon eine Auszeit brauchen. Das ist ja häufig das Thema, dass wir in diesem Hamsterrad feststecken und glauben, wir dürfen weiter ran. Was hat dir geholfen, dich dann kennenzulernen, wo du sagst, das sind tatsächlich meine Muster und die kann ich so und so unterbrechen. Wie war dein Weg?
Mein Weg war definitiv, mir Unterstützung zu holen. Also ich habe schon auch viel angefangen zu lesen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, ne? Mit Emotionen und Persönlichkeitsentwicklung und so. Aber ich wusste ganz klar, ich kann das nicht allein. Und ich habe sowohl eine Psychologin mir gesucht, als auch einen systemischen Coach. Also ich habe das die verschiedenen Themen auf nur mit zwei Menschen quasi so ein bisschen erörtert, erarbeitet und das hat mir unglaublich viel geholfen.
Ja.
Ja, also ganz alleine wäre es für mich, glaube ich, jetzt so nicht möglich gewesen. Vielleicht schon, hätte länger gedauert, ne? So, aber.
Ja, ich glaube, man kann sich halt bis zu einem gewissen Punkt selber begegnen und irgendwann braucht es das Außen, was einen spiegelt und gerade, was bei mir auch so sehr resoniert, ist das Thema so Selbstoptimierung in diesem Fall. Bin ich auch viele Jahre reingetapst, ohne wirklich zu wissen, dass auch das wieder quasi ja so eine Falle ist. Also man glaubt oder ich habe geglaubt in dem Moment, ich tue mir was Gutes und hatte mehr Stress, alle Checkboxen zu erfüllen. Und das, was mir im Nachhinein, und darauf achte ich deutlich mehr, ist dieses Reinspüren, wie fühlt sich jetzt XYZ gerade an? Also macht das gerade Leichtigkeit in meinem Körper oder bin ich, also stresst mich jetzt schon, dass ich journalen soll oder die nächsten 20 Minuten Sport machen oder was auch immer da gerade ist, was dazugehört, was einem so empfohlen wird, da wirklich für sich zu über, ja, auch in die Introspektion zu gehen und zu schauen. Und da, finde ich, braucht es schon auch die Unterstützung von außen. Ja, dieses mal laut aussprechen, mal gucken und dann kommt so eine Frage und das gibt ja neue Denkanstöße und die haben wir ja alleine mit uns erstmal nicht.
Ja, und mir bleibt ein Satz von meiner Psychologin damals auch wirklich unvergessen, die meinte irgendwann, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht ganz gut so bist, wie du bist? Ich so, oh. Also ne, der Satz ist immer noch präsent, weil der mir so fremd ist eigentlich. Ne? Ich bin auch sehr selbstoptimierungsmäßig unterwegs. Aber das versuche ich mir immer wieder zu sagen. Vielleicht bist du ja ganz gut so, wie du bist. Ja. Und vielleicht muss nicht alles besser, schneller, weiter, ne, höher, schneller, weiter, sondern vielleicht ist ja ganz viel und vielleicht reicht das auch. Ne? Und also das ist so, wirklich so ein bleibender Satz, ja, und so viel zum Thema, ne, Menschen können einen wirklich manchmal nur mit einzelnen Sätzen sehr, sehr, sehr weiterbringen oder mal den abschließen, ne, so.
Ja, das ist es ja, also häufig, ich finde, es ist ja auch eine Königsdisziplin, also selber seine eigenen Muster permanent, ja, anzuerkennen, also erstmal wahrzunehmen und dann zu gucken, was steckt hinter dem Muster, also welches Bedürfnis, welche Erwartung, also da gibt es ja unterschiedlichste, welche Angst, also was ist denn da eigentlich, was da gerade hochkommt, um dann zu gucken, okay, wie kann ich es denn möglicherweise auch verändern? Nun ist ja, also so eine Brustkrebserfahrung ja auch was sehr essentiell, also ich finde, jede schwere Erkrankung ist ja auch was sehr Essentielles. Also es wirft ja auf jeden Fall erstmal ganz viel über Bord. Wie war denn das, ja, wenn du jetzt so guckst, so alles, was damit zu tun hat, hat ja auch einen Teil Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Wie gehst du denn, wenn du jetzt sagst, okay, Selbstoptimierung, da bist du dir auf die Schliche gekommen. Wie ist es denn mit deiner Resilienz mittlerweile, dass du irgendwie sagst, also wie gehst du damit für dich um mit deiner Widerstandsfähigkeit?
Ja, ich habe das wirklich auch mal mir genauer angeguckt, ne? Weil ich habe ja einen Resilienztrainer gemacht auch, und habe ich natürlich auch schon geguckt, wie resilient bin ich denn eigentlich, ne? Und vielleicht auch gerade so, woran kann ich das an meiner Brustkrebserkrankung sehen? Und ich habe schon gemerkt, ich bin relativ resilient. Also ich habe so, das ist aber auch, liegt auch in meiner Persönlichkeit, dass zum Beispiel so Faktoren wie, ne, Optimismus, ne, oder weiß nicht, vielleicht kennen ein paar Leute sich ein bisschen mit Resilienzfaktoren aus, und das ist halt Optimismus, Opferrolle verlassen, Lösungsorientierung, ne? Also es sind so Punkte, also selbstwirksam sein, das kann ich gut. Ja, ich bin jemand, der unheimlich proaktiv ist, und ich sehe mich nicht als Opfer, sondern gucke immer nach vorne. Ich bin optimistisch, und das hilft mir, hat mir wahnsinnig geholfen tatsächlich. Mhm. Wirklich. Das hilft mir im Leben generell unglaublich, ne? Also ich versuche das natürlich auch weiter zu fördern und auszubauen und viel an diesen Dingen zu arbeiten. Sind wir wieder bei der Selbstoptimierung. Aber ich glaube, da so ein bisschen bewusst drüber zu sein, ne, was einen widerstandsfähiger und resilienter macht und wie man das fördern kann, das ist schon unheimlich wichtig, ne? Und das ja auch, ne, Thema Netzwerkorientierung, also quasi Unterstützung suchen oder Gleichgesinnte suchen. Und ich, ne, ich habe mich auch immer sehr mit anderen Krebspatienten ausgetauscht, ne? Und hatte da auch eine sehr nette Gruppe und Freunde, heutzutage Freunde gefunden, die Ähnliches durchgemacht haben. Das hilft einfach wahnsinnig, ne? Das ist so, so wichtig. Und ja, auch nach vorne gucken, ne? Dieses Thema Zukunftsorientierung, ne? Ich habe auch in der Zeit mich sehr mit Visionen und Zukunftsplanung beschäftigt, ne? Das ist auch eines meiner Herzensthemen. Ich liebe so Visionsarbeit, ne? Also noch auch gerne so Vision Board Workshops, also wirklich sich damit zu befassen, wie soll denn meine Zukunft aussehen, ne? Ich bin quasi so der eigene Steuermann und ich habe es in der Hand, und ne, sonst wird sich keiner drum kümmern, dass ich glücklich werde, ne? Also diese Themen begeistern mich total, dass wir eigentlich alles selbst in der Hand haben, natürlich nicht alles, aber sehr viel, ne? Wie wir mit Dingen umgehen, wie wir mit Krisen umgehen, wie wir vielleicht daran wachsen, das haben wir selber in der Hand, ne? Und das habe ich auch im Rahmen meiner Erkrankung total gesehen und erlebt. Oder merke es immer noch, ne? Auch gerade Menschen mit einer schweren Erkrankung oder mit einer schweren Erkrankung gehen so unterschiedlich damit um, ne? Die einen sind wirklich absolut in dieser Opferhaltung, ne? Oder ich arme und auch keine Selbstverantwortung, ne? Nehmen alles, wie es die Ärzte sagen, sind eher so wirklich leidend. Und dann gibt es wieder die wirklich, ja, wirklich lebens-, wirklich metastasierte Patienten, die trotzdem wirklich proaktiv, so optimistisch wie man sein kann, in die Zukunft gucken, selbstwirksam die Therapien mitbestimmen, ne, gemeinsam entscheiden. Das macht so viel, das macht so unglaublich viel aus. Und das habe ich an mir selber sehr kennengelernt, aber sehe es auch wirklich überall um mich rum, was das für einen Unterschied macht. Ne? Und deshalb ist mir das auch so ein Herzensanliegen, Menschen da irgendwie hinzubringen, ne? Gerade das so zu entwickeln und für sich kennenzulernen und ja, an sich zu arbeiten, ohne zu viel Selbstoptimierung und zu viel Druck, ne? Aber ja, ein bisschen an uns arbeiten müssen dann doch die meisten von uns, ne? Sonst bleiben wir, wie wir sind, und das ist nicht immer das Optimum, ne?
Wie schaffen wir es dann, wenn wir in einer Krise sind, in Klarheit zu kommen? Und wie können wir denn das auch dann in eine, ja, innere Stärke verwandeln? Was sind denn da Schritte, die man gehen kann?
Ja, ich finde schon, so ein bisschen hinzugucken gehört dazu. Ja, sich kennenzulernen gehört dazu, weil wenn ich gar nicht weiß, warum ich wie, wann handle, ne, und denke, dann wird es schwierig sein, sich wirklich neu zu orientieren. Ne? Das heißt, hingucken, sich selber kennenlernen, auch mal, und das tut weh, ne? Auch Gefühle angucken. Ja, das machen wir ja auch viele von uns sehr ungern, Gefühle zulassen. Und dann mache ich aber auch das in meiner Arbeit mit Menschen, die sich neu orientieren wollen, natürlich auch so praktische Sachen wie Stärken, Werte, Leidenschaften, Interessen, ne, alles mal sammeln so und hingucken, was macht mich eigentlich aus, ja? Was ist meine, ne, jeder ist so unterschiedlich, ne? Und wie bin ich eigentlich, ja? Was ist meine Besonderheit und was kann ich vielleicht der Welt geben oder was erfüllt mich? Und sich da so ein bisschen so ein Bild zu entwickeln und dann auch wirklich sich so ein mutiges Bild von der Zukunft zu entwickeln. Meistens sind wir ja so ein bisschen eingeschränkt in unserer Vorstellungskraft, was noch möglich ist, ja. Aber da mal zu weiten und zu sagen, hey, eigentlich ist noch alles oder vieles möglich, ja. Und den Blick zu weiten und sich immer mehr in so ein Zukunftsbild zu begeben, wie es vielleicht doch sein könnte, jenseits unserer jetzigen Vorstellungskraft. Und dann mit diesen Bildern zu arbeiten, ne? Vorstellungskraft und das macht schon unglaublich viel Spaß und macht, glaube ich, sehr viel aus. Ne? Und dann geht es natürlich auch darum, ins Tun zu kommen, Schritt für Schritt zu überlegen, was können Schritte sein, mit wem kann ich sprechen, wo finde ich die Informationen, sich einlesen. Ich meine, heutzutage können wir mit ChatGPT uns unheimlich gut unterhalten und strategisch überlegen, ne? Und Tipps und Tricks kriegen, aber auch dann wirklich so Schritt für Schritt. Und da liegt auch, ne, die Betonung auf Schritt für Schritt, ne? Kleine Schritte, nicht zu viel auf einmal. Ja, es ist meistens ein Weg oder ein Prozess, ja. Und es geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber wenn wir einmal losgegangen sind, gibt es meistens kein Zurück mehr. Das ist auch ganz schön, ne?
Ja. Ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich auch. Also egal. Also letztlich ist es ja eine Erkrankung, finde ich, erdet einen nochmal ganz anders, weil man dann doch, ja, das Leben zeigt einem, okay, hier ist erstmal Stopp. Und gerade wenn die Gesundheit hängt, da hängt sehr viel dran. Und was, wie sehr wir unsere Gesundheit schätzen, schätzen meiner Meinung nach auch viele Menschen erst dann, wenn sie mal etwas Schweres hatten. Und das ist etwas, was mich sehr traurig macht persönlich. Liegt aber auch mit daran, dass ich ein gutes Maß und auch eine gute Selbstfürsorge entwickelt habe, weil es mir sehr wichtig ist. Ich möchte auch sehr alt werden, dass ich da schaue und finde, gerade wenn es so um Krisen geht, ist egal, ob es jetzt eine finanzielle Krise geht, eine mentale Krise, eine gesundheitliche Krise, wenn wir nochmal auf das Bild der inneren Stärke zurückkommen, dann ist es häufig noch unterschätzt, wie wichtig es ist, dass wir dann nochmal wirklich schauen, was du schon sagtest, was macht uns Spaß, was bringt uns Freude, was können wir, was fällt uns leicht, was wir umsetzen. Also diese ganzen, ich sage mal liebevoll, recht klassischen Coaching-Tools sind dann genau das, was gebraucht wird, weil es erstmal auch darum geht, sich das wieder zu erlauben. Und die Herausforderung ist, wenn wir in Krisen sind, dann landen wir ja in dieser Schockstarre. Und diese Schockstarre ist ja genau das, wenn unser Parasympathikus gar nicht mehr angeht, sondern wir ständig im Sympathikus sind und dann auch noch in einem Freeze-Modus. Also wenn der Freeze-Modus dann da ist, also es ist Deborah Fredrickson aus der positiven Psychologie, wenn wir dann keine positiven Emotionen mehr erleben, dann sind wir in so einer Art Downward-Spirale und können gar nicht mehr richtig wahrnehmen, welche Lösungen es gibt. Und deshalb ist es so enorm wichtig, was du gesagt hast, dass wir erstmal den Raum aufmachen, wieder eine Vision entwickeln. Und das finde ich sehr herausfordernd, wenn wir an so einem Nullpunkt sind, gerade wenn es eine Erkrankung ist. Also ich kenne eine Bekannte, die hat jetzt 2 Brustkrebserkrankungen. Das ist jetzt schon Jahre her und die sagt heute noch, sie hat immer noch nicht ihr Level wieder. Und eine Arztrechnung oder eine Arztabrechnung oder sie ist selbstständig und darf da Abrechnung machen, das schafft sie noch nicht in einem Schwung. Das ist unglaublich anstrengend für sie. Also das finde ich auch nochmal etwas, diese Erlaubnis zu sagen, es braucht wieder Zeit, um wieder in seine volle Kraft zu kommen. Wie siehst du das? Weil das häufig etwas ist, was ich auch finde, was massiv im Außen unterschätzt wird. Also bleiben wir mal, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, von innen heraus, fassen wir das nochmal kurz zusammen, die Selbstannahme, das, ne, Selbstoptimierung dürfen wir nochmal in Frage stellen, eigenen Bedürfnisse nochmal gucken, die eigenen Muster, wie darf das für mich aussehen, wie ist meine eigene Resilienz und dann die, ja, die Unterstützung auch von außen nochmal so neue Themen aufzumachen, mal hin darüber zu gehen, dass das Außen für das Außen ist es ja sehr schwer, und das kenne ich auch von Menschen, die mit Depressionen erkrankt sind, dass das wirklich für die betroffene Person, also dass der Wiedereinstieg auch teilweise gar nicht so, also es klappt einfach nicht. Selbst wenn sie wollen würde, dass das eigene Körpersystem sagt nein.
Ja. Ja, ich glaube, das ist genau wie du sagst, ne? Von außen, ne, ist dann die Erkrankung vorbei, ja. Super, Therapien geschafft, wieder gesund, ja, so sieht man von außen, sieht ja gut aus. Und alles ist wieder gut. Und jeder ist ja ganz erleichtert. Ja, es ist überstanden. So. Bei den Betroffenen ist es meistens so, nichts ist überstanden. Ja, eine Phase ist überstanden, aber die viel schwierigere, viel härtere Phase, die kommt erst noch, ja, wieder zurück ins Leben und sich selber zu, weil in der App, ne, man muss das mal so verstehen, in dieser Therapiephase, da ist man ja unheimlich behütet. Ja, es ist alles irgendwie fremdbestimmt, es ist getaktet, man weiß genau, was wie kommt. Und man ist in so einem, wie so einem Ballon irgendwie, ja. Und dann auf einmal ist es vorbei und man wird irgendwie wieder ins normale Leben geschmissen und soll wieder funktionieren. Und alle denken, juhu, alles ist vorbei, wir haben es geschafft. So, aber für die Betroffenen selbst ist das halt überhaupt nicht mehr so, ja. Dann fängt die Zeit des Akzeptierens, des Verarbeitens erst an. Und auch erstmal zu gucken, ja, was kann ich denn, was kann ich nicht mehr, auch damit umgehen zu können, wenn ich nicht mehr so viel kann. Und ich glaube, ganz viele wissen ja auch nicht, was das für Langzeitfolgen auch oft hat. Ne? Viele Therapien haben Langzeitfolgen und die bleiben viele Jahre, manchmal auch für immer. Viele Patienten nehmen auch über viele Jahre noch weiter Medikamente. Ich nehme zum Beispiel noch seit 5 Jahren ein Hormonpräparat, das viele Nebenwirkungen hat. Das nehmen viele Brustkrebspatienten. Ne, versetzt viele in schon jungen Wechseljahre und hat mit allen Auswirkungen, ja. Also das sieht man ja alles von außen nicht, ja. Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen, Störungen, ne, Nervenstörungen und so weiter und so fort. Und einfach diese nicht so belastenden, ne, auch bei anderen Erkrankungen einfach nicht mehr so belastbar sein. Und da ist es halt so wichtig, das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem gute Arbeit leisten können, ja. Wir müssen es halt nur ein bisschen anpassen. Das ist halt das Problem, ne? Es ist durch verschiedene, ja, ich sag mal, vielleicht den Arbeitsbereich ein bisschen wechseln oder die Arbeitszeiten oder mehr Homeoffice oder können wir ja schon unglaublich viel unterstützen und erreichen, ne? Gute Vertretungsregelungen zum Beispiel, wenn man dann doch mal Auswärt- oder Arztbesuche hat. Und ne, da gibt es halt so viele Möglichkeiten und immer wieder ins Gespräch gehen. Ne, das ist halt das Allerwichtigste, ne, dass man sagt, ist jetzt nicht so, okay, manchmal gibt es ja noch die Wiedereingliederung, ne, da gibt es ja dann noch so Stufenmodelle, 6 Wochen Wiedereingliederung und dann ist er aber wieder voll da oder sie. Aber so läuft es halt nicht. Ne? Ich glaube, man muss verstehen, nach einer langen Erkrankung eine Wiedereingliederung, die dauert. Ja? Das kann ein halbes Jahr sein, das kann ein Jahr sein. Das kann auch noch länger sein, bis ich einfach für mich selbst auch verstanden habe, was kann ich, was tut mir gut, was will ich auch, ja. Und da die bestmöglichen Rahmen zu finden. Und ich finde immer, gut zu wissen ist, da gibt es auch so Zahlen und Studien zu, ne? Jetzt bei Krebspatienten zum Beispiel 90% der Krebspatienten, die eine gute Wiedereingliederung, eine langfristige Wiedereingliederung haben, sind nach 2 Jahren wieder voll zurück im Unternehmen. Ja, man investiert lange in die, ja. Und es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, aber irgendwann kommen sie wieder voll zurück. Anders sind Patienten oder Betroffene, die relativ schnell wieder viel arbeiten müssen und vielleicht über ihrem Leistungsniveau oder ne, ihrem Stresslevel arbeiten müssen, die melden sich oft krank, ne, die haben kommen viel schneller in die Erwerbsminderungsrente und, ne? Weil sie einfach komplett überfordert sind oder ne, wieder krank werden. Das heißt, dieses, ich sag mal, langfristig auf Pferd setzen, ja, und langfristig unterstützen, als Prozess sehen, immer wieder ins Gespräch gehen, das ist halt so wichtig, ne? Und dann, und das ist langfristige Mitarbeiterbindung, das ist einfach, ne, heutzutage, ne, so viele Fachkräfte haben wir nicht mehr, dass wir so mit denen umgehen können. Und ich erlebe es halt leider noch sehr viel, dass das Betroffene ganz wenig Unterstützung bekommen in den Unternehmen. Wirklich. Und dass ihnen das Leben sehr, sehr, sehr schwer gemacht wird und dass es eben wirklich nicht so läuft, dass man denkt, das tut gut, hier kann man gut wieder sich eingliedern und langfristig gesund arbeiten. Das ist leider selten der Fall. Ja, selten nicht. Es gibt schon viele Positivbeispiele, aber oft auch nicht.
Ja. Ja, lass uns mal genau dabei bleiben, weil ich finde diese Diskrepanz, und das haben wir auch, habe ich auch immer wieder so im Familienkontext, wenn jemand wirklich depressiv, also eine Depression hat, das ist ja auch, und das ist ja häufig auch eine Konsequenz aus schweren Krebserkrankungen oder überhaupt, wie drücke ich das jetzt aus, erstmal was körperlich Sichtbares, wo, oder eher sichtbar als etwas, was Kognitives, wobei das, also Krebs ist ja trotzdem nicht. Also ich glaube, das Einfachste fürs Gehirn ist immer so irgendwie ein Beinbruch oder sowas, das sieht man. Also ich habe das Gefühl, dass da einfach wenig bis nahezu gar kein Verständnis ist, wie ein achtsamer Umgang auch ist mit diesen Menschen. Und wenn wir jetzt auf Firmenperspektive mal bleiben, wie sieht denn überhaupt so ein achtsamer Wiedereinstieg aus? Also was sagst du denn, wäre eine langsame Begleitung? Also dass man wirklich nach 2 Jahren gut integriert ist als ein Speedboot, wo man einfach ja schnell wieder den Krankenschein braucht. Also was ist denn da achtsamer Wiedereinstieg?
Ja, ich meine, das ist jetzt wieder zum einen, ne, wie man selber damit umgeht, also achtsam wieder einzusteigen, dass man wirklich selber auch guckt, Verantwortung für sich übernimmt und eine gute Balance findet, ne, viel Selbstfürsorge, auch Grenzen setzen lernen und vor allem auch selber offen kommunizieren. Ja, das ist ja auch nicht immer nur, ich erwarte es von meinem Arbeitgeber, sondern ich gehe auch selber in die, ne, das macht es den Arbeitgebern oder auch den Kollegen oft ja auch viel leichter, wenn man sagt, ne, worüber man sprechen möchte, wie es einem geht, worüber, ne, aber vielleicht soll es auch kein Thema sein im Arbeitsumfeld, aber einfach sowas vorgeben, ja. Das hilft ja auch schon mal ganz ungemein häufig. Und wenn man jetzt wirklich so auf die Arbeitgeberseite mal guckt, da gibt es auch Studien zu, dass das Wichtigste, ja, ist jetzt nicht irgendwie kürzere Arbeitszeiten oder Homeoffice oder sowas, ja, oder Zeit, wie lange die Wiedereingliederung ist. Das Wichtigste ist die emotionale Unterstützung, ja, dass ich mich gesehen fühle, dass ich irgendwie, ja, mich unterstützt fühle, ja, einfach dieses, ich bin, und ich finde es immer so wahnsinnig wichtig, sich zu überlegen, hey, wir sind alle Menschen, ja, wir haben alle Krisen, wir haben alle Krankheiten im Laufe unseres Arbeitslebens, ja, es wird keiner davon verschont werden, würde ich es mal fast behaupten, und sich da mal zu fragen, ja, wie will ich denn, dass mit mir umgegangen wird, wenn ich mal in einer richtig schweren Krise bin, ja. Und das kann ich jetzt schon jeden Tag leben mit Menschen, die in der Krise sind oder eine schwere Krankheit haben. Ne? Und ich finde einfach das so unglaublich wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir sind halt einfach keine Maschinen, sondern wir sind halt einfach Menschen. Und es gibt Phasen im Arbeitsleben, wo man mehr leisten kann als an anderen Phasen und wo man mehr Unterstützung braucht als in anderen Phasen. Und da einfach so eine Kultur des Miteinanders, ne? Das irgendwie zu etablieren. Und da spielen natürlich die Führungskräfte auch eine wahnsinnig große Rolle. Ne? Wie lebe ich das denn vor? Und natürlich auch so generell die Unternehmenskultur, aber auch die Führungskräfte. Und ich finde, zum einen dafür ist wichtig auch mal Wissen, ja, also Wissen über Erkrankungen, ja, sei es jetzt eine Depression oder ein Burnout oder Krebs, ne? Dass man einfach so Fakten kennt. Ja, was bedeutet das für die Menschen? Was sind da für Herausforderungen? Was hat das für langfristige Folgen für die Menschen? Ja, wie kann ich unterstützen? Einfach so eine Sicherheit, ein Wissen sich aufbauen, dass man jetzt nicht völlig überfordert reagiert. Und natürlich auch Kommunikation lernen. Ja, also sind Führungskräfte ja nicht mit von Natur aus ausgestattet, sondern wirklich zu lernen, wie kommuniziere ich offen, wie kann ich aktives Zuhören lernen. Ja, und wie lebe ich das auch im Team vor? Was gibt es vielleicht für Strukturen, die das fördern und so weiter? Deshalb bin ich wirklich großer Fan davon, auch Führungskräfte sehr, wirklich intensiv darin zu schulen, ne? Wie man mit Menschen in Krisen oder nach Krankheiten umgeht, dass einfach so eine Sicherheit da ist. Weil meistens ist es ja nicht so eine, es ist ja nicht irgendwie, dass man böse ist, ja, oder gemein ist, sondern meistens ist es eine Angst oder eine Unsicherheit. Und gerade bei Krebs ist es ja auch, ja, sind es eigene Urängste, ja. Also Krebs hat, ne, jeder von uns kennt wahrscheinlich jemand, der schon an Krebs gestorben ist. Krebs ist gleich Leid, Krebs ist gleich Tod und damit wollen wir nichts zu tun haben und erst recht wissen wir nicht, was wir fragen und sagen sollen. Also verdrängen wir das gleich mal und ja, also es ist keine aktive Auseinandersetzung damit bei vielen, glaube ich, ne? Sondern es ist eher so eine ja. Und sich das mal so ein bisschen auch vor Augen zu führen. Ja, es ist heute nicht mehr so. Krebs ist nicht gleich tot, ja. Die Langzeitüberlebenden, die immer mehr, ja, es wird zu einer chronischen Erkrankung. Und ich meine, wir haben jedes Jahr 500.000 Krebsneuerkrankungen in Deutschland. Ja, ich meine, die sterben ja nicht alle, ja. Davon gehen ganz, ganz viele wieder zurück in Job und Leben, entweder wieder geheilt oder können noch lange, lange viele Jahre arbeiten. Und sich das auch mal vor Augen zu führen, ja. Wird zu einer chronischen Erkrankung. Und aber es ist trotzdem, glaube ich, mit ganz vielen, gerade bei Krebs noch so, es ist so absolutes Hass oder Tabu oder Angstthema, ja. Da redet man jetzt nicht gerne drüber. So. Und da irgendwie Awareness zu schaffen und aufzuklären und es irgendwie zu normalisieren, ja, und auch zu zeigen, hey, guck mal um mich rum, es sind ganz viele Menschen mit Krebs, die, weißt du, denen es gut geht oder selbst wenn sie metastasiert geht, die noch so viel leisten und Vorbilder sind und weiterleben, ja, und also da vielleicht so Role Models auch mal zu zeigen, auch in Unternehmen, ne, dass man das so sichtbar und öffentlich macht, ja, und nicht ja, nicht drüber redet und es verdeckt hält, ja, und weil es ist immer noch so, dass ganz, ganz viele Menschen es eben nicht sagen dem Unternehmen, ne, weil sie Angst haben vor Nachteilen, Stigmatisierung und so weiter und das ist ja auch oft so, ja, also die Angst ist auch oft noch berechtigt, also man kann jetzt auch keinen Fall jedem irgendwie raten, sprich offen über deine Erkrankung, ja, also vorher muss man mal ganz genau hingucken, was ist das für eine Unternehmenskultur, wie, ne, also was gibt es da für Strukturen und so weiter. Und aber generell ist es natürlich deutlich sinnvoller und besser, offen darüber zu sprechen, ja, auch was man braucht, was man nicht mehr kann. Ja.
Schön.
Jetzt mache ich mal einen Punkt.
Ja,
jedes Mal.
Alle, ja, super. Gib mir uns bitte mal so 3 Tipps. Sehr konkret für Unternehmen, wenn die jetzt sagen, okay, ich möchte mich mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Also wie kann ich mehr Awareness innerhalb der Unternehmen schaffen?
Ja, also ich finde zum allerersten den Punkt zu wissen, dass emotionale Unterstützung das Wichtigste ist. Ja, und dass wir uns gegenseitig einfach nur durch Verständnis, offene Kommunikation, Unterstützung in jeder Lebenslage gegenseitig unterstützen können. Das finde ich schon mal den wichtigsten Tipp überhaupt, ja, dafür, da geht es um alle Erkrankungen oder Krisen, ja. Ansonsten würde ich schon auch sagen, dass so praktische Lösungen, praktische Unterstützung, wie hatte ich schon öfter angesprochen, ne, flexible Arbeitszeiten und Arbeitsstunden, Homeoffice-Optionen, Vertretungsregeln und sowas, das zu klären, ja, das wirklich zu lösen und auch immer wieder anzupassen, ja. Das hilft auch sehr. Und ich finde gerade dieses Zusammen ist immer wieder anzupassen, ist als Prozess sehen. Ja, als Prozess, der dauert, der kann ein Jahr dauern und sich immer wieder zusammen hinzusetzen. Okay, funktioniert es noch? Sollen wir nochmal ein paar irgendwie Schräublein drehen? Was kann besser helfen? Ne? Wie können wir es nochmal optimieren? Also dieses langfristig und als Prozess sehen finde ich unheimlich wichtig. Und dann auch schon ehrlicherweise auch Schulungen, Wissen. Ja, also ob es jetzt so Impulsvorträge sind, dass einer einfach mal so wirklich so Basics mal an die Mitarbeiter oder Führungskräfte bringt oder auch wirklich intensivere Führungskräfte-Schulungen, finde ich auch unheimlich wichtig. Ja? Einfach das Thema in die Unternehmen bringen und es irgendwie normaler machen. Ja, okay. Ja.
Schön. Schön, schön. Dann lass uns noch mal auf den letzten Punkt kommen, worüber wir sprachen, weil häufig ist ja auch eine Erkrankung ein Zeichen einer oder ein Moment für eine Neuorientierung. Also ja, das hat ja häufig so dieses Momentum von, ich habe so eine Retroperspektive, ich schaue und merke irgendwie, die letzten Jahre war ich im Hamsterrad oder ist so, wie es geht, geht's nicht weiter, mein Leben, ne, ist ja doch irgendwie kurz. Also man hat ja so ein Gefühl von, ja, dann, okay, ich lebe doch nicht für immer. Also das Leben ist endlich. Ja. Das ist ja so sehr klassisch und da gehört ja viel, also da ist ja viel Wahrheit dran.
Ja,
ja, was ist es denn? Also wir haben viel darüber gesprochen, zu sagen, okay, man darf sich selber anschauen. Das heißt, es geht ja auch um die Identitätsarbeit. Also wie, was passiert und wie kann man damit umgehen, ja, wenn ich mich neu orientieren möchte? Was ist da so deine Erfahrung und wie war auch dein Weg?
Ja, ich glaube erstmal dieses mutig nach vorne gucken, ja. Das ist auch erstmal dieser erste Schritt, war auch Lust haben, nach vorne zu gucken. Ne? Also klar, irgendwann kommt der Moment, wo du weißt, scheiße, das Leben ist doch wirklich, wirklich endlich. Ja, es ist nicht, das sagen nicht nur alle, sondern es ist wirklich so. Ich hatte wirklich stark, oder ich habe schon auch immer noch stark dieses Gefühl, es ist so ein Geschenk zu leben und man sollte wirklich was draus machen, ja. Und nicht die Tage und Wochen und Monate und Jahre einfach so zu verschenken und dahin zu plätschern zu lassen, sondern wirklich versuchen, was draus zu machen und irgendwie sowohl sich selber irgendwie nur zu gucken, dass man selber zufrieden ist, aber also auch vielleicht irgendwie so einen Impact zu geben, ne? Im Außen, sei es jetzt für meine Kindererziehung oder in meiner Arbeit mit anderen Menschen oder weiß ich nicht, engagiere mich irgendwie gesellschaftlich oder was auch immer. Aber irgendwie so dieses Gefühl, ich gebe der Welt auch ein bisschen was.
Mhm.
Und nicht nur, ich verdiene viel Geld, zum Beispiel. Mhm. Ne? Könnte ja auch ein Ziel sein. Das hatte ich auf jeden Fall, das habe ich schon sehr stark seitdem, ja, also sehr stark entwickelt. Und aber das heißt jetzt auch nicht, dass man immer weltverändernd sein muss, ne? Sondern das kann man ja auch im Kleinen, ja, in seinem kleinen Familienumfeld sehr stark machen und in seinem Freundeskreis kann man ja auch unheimlich viel Impact leisten, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sonst was verändern muss, aber ich glaube, dieses sich darüber bewusst werden, ich finde was mir Sinn gibt, ja, so wirklich dieses für mich Sinnvolle. Und ich lerne auch für das, was da ist, dankbar zu sein. Ja, das, ne, auch dieses aus der positiven Psychologie. Ne, dann kennst du dich besser aus, aber ich arbeite unheimlich gern mit diesen Dankbarkeitsübungen, ne, dass man wirklich sagt, okay, alles, was da ist, sich bewusst zu machen und nicht immer nur dahin zu gucken, was fehlt, sondern so eine Mischung aus, ich bin dankbar dafür, was da ist, ja, und ich sehe das Positive und Gute in meinem Leben.
Ja.
Plus, ich gucke aber auch, was kann ich noch mehr Positives und Gutes in mein Leben holen, so ein bisschen, ne? Wo will ich denn hin? Und ich finde auch immer schon ganz schön die Übung, du kennst sie bestimmt, dass man sich mal überlegt, was bei der eigenen Grabrede gesagt wird, ne? Oder im Nachrichtenlied so, ne? In der Zeitung. Also in der Zeitung werde ich es jetzt nicht schaffen, aber Grabrede, ne, das werden wir sicherlich alle irgendwie mehr oder weniger haben. Und sich zu überlegen, ja, was möchte ich denn, was da über mich gesagt wird, ja? Wofür möchte ich erinnert werden? Das finde ich total schön, ne? Und sich mal zu überlegen, okay, was wäre denn jetzt meine Grabrede, wenn ich heute sterben würde? Hat immer viel gearbeitet, war fleißig und bemüht. Oder, ne? Ja, kann sich jeder für sich überlegen, ne? Was er denn möchte, was da über ihn erzählt wird. Und ja, und ich glaube, ne, Neuorientierung muss, wie gesagt, nicht immer so riesig sein. Ne? Man kann auch sich im Kleinen neu orientieren, man kann sich auch in dem bestehenden Umfeld oder Job auch neu orientieren. Ne? Man kann ja auch intern wechseln oder andere Bedingungen aushandeln oder für sich selber Dinge umstrukturieren, mehr Balance finden, sodass man vielleicht im bestehenden Job sich wieder anders, es einem da einfach besser geht. Oder aber wirklich, ne, wie in meinem Falle, wirklich zu sagen, hey, mutig geh es, mutig voran und mach nochmal was ganz, ganz anderes, ja. Mhm. Und da ist es ja theoretisch nie zu spät für, ja. Es gibt ja auch wirklich so viele Beispiele von Menschen, die im hohen Alter sich nochmal komplett neu erfinden und so coole Sachen machen. Und dafür ist das Leben ja auch da, ne? Dieses, ja, es ist ja fast schade, sein ganzes Leben nur eine Sache zu machen, ne? Sondern sich mal auszuprobieren und sich umzugucken, sich mit Menschen zu umgeben, die inspirieren, ne, motivieren, die irgendwie das Gute aus einem rauskitzeln, ne? Das finde ich auch wirklich einen wichtigen, wichtigen, guten Tipp, dass man wirklich guckt, mit wem umgebe ich mich, ja? Und man sagt ja, glaube ich, man ist das Ergebnis von den 5 Menschen, mit denen man sich umgibt. Und wenn das jetzt, ne, wenn das jetzt eher so die schlecht gelaunten, muffigen Pessimisten sind, ja, kann man sich ja ausmalen, was passiert. Und da aktiv zu gucken, hey, wie kann ich mir denn so inspirierende, positive Menschen ins Leben holen auch? Mhm. Finde ich jetzt so für Neuanfänge und wirklich nochmal anders nach vorne gucken, auch super, super hilfreich. Und ja, und dann wirklich einfach eigenen Träumen und Visionen mal so ein bisschen nachgehen, ne? Und einfach gucken, was macht mich aus? Und sich immer wieder zu fragen, ja, wie will ich eigentlich leben und wie will ich eigentlich arbeiten? Mhm. Und was mache ich jetzt nur, weil ich denke, ich müsste oder ich könnte es nicht anders, weil ist ja völlig unrealistisch oder unmöglich, ne? Sondern einfach mal zu denken, hey, nee, ja, das sind ja meine Schranken im Kopf. Wer sagt denn, dass das die Wahrheit ist, ja? Und da mal so ein bisschen größer zu denken. Es halt, macht halt wahnsinnig Spaß. Ne? Ich mache auch meinen Coaches dann immer so wilde Brainstormings, ja, wo man wirklich versucht, mal alle Schranken wegzulassen, ja, sondern wirklich einfach mal alles rauszuholen, was irgendwie da an Träumen, Visionen, sonstiges Kindheitsfantasien noch so in einem schlummert. Und das macht so einen unglaublichen Spaß, ja. Und dann mit dieser Basis wirklich dann so Schritt für Schritt zu gucken, okay, was, ne, was ist jetzt wirklich nur eine verrückte Idee oder wo kann ich, ne, wo resoniere ich wirklich vielleicht mit, wo springt mein Herzchen hoch oder dann auch zu gucken, was brauche ich dafür, was ist denn wirklich realistisch, weil jetzt zu sagen, ich werde jetzt Bundeskanzlerin, wäre vielleicht, ja, weiß ich nicht, schwierig oder Astronaut ist wahrscheinlich unmöglich, weiß ich nicht, ne, es gibt ja schon so Dinge, wo man sagen würde, ja. Oh, gibt es vielleicht noch eine andere Alternative. Aber erstmal würde ich da jetzt auch nicht groß bremsen wollen, ne? Weil wer sagt denn, was möglich und realistisch ist, ja? Also ich bestimmt nicht, ne?
Schön. Ach, ich finde, das war jetzt eine ganz tolle Einladung nochmal an alle Zuhörenden und danke nochmal für den tollen Impuls der Grabrede. Das ist von Stephen Covey, ich weiß nicht, ob das gerade man das gehört hat. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Übung und ich finde, die darf man auch irgendwie alle paar Jahre mal wiederholen, weil es sich verändert und teilweise auch nochmal wirklich erdet, wie man kann das auch mit unterschiedlichen Personen machen, ne? Die Familie spricht, der Freund spricht und ein Kollege spricht. Also man kann es auch anleiten mit einer Meditation, ne? Jetzt geh mal rein, du kommst auf eine Beerdigung, du weißt noch nicht, wer es ist, setz dich mal hin. Und dann, ne, ach Mensch, das ist deine. Und jetzt, also das ist eine sehr, 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 sehr schöne Übung. Genau. Liebe Susanne, es war mir eine große Freude. Ich packe alles, was zu dir gehört, dein Angebot, das, was du auch anbietest. Du machst ja wirklich für Firmen, für private Personen. Da bist du ja in beiden Bereichen unterwegs. Alles in die Shownotes, dass dich hoffentlich viele Menschen kontaktieren, gerade auch ja für das Thema schwere Erkrankungen im Unternehmen, gerade so Keynotes, Aufklärungsarbeit. Das ist super wichtig und ja, alle Menschen, die dann mal an einem Wendepunkt sind, natürlich auch gerne alle zu dir.
Ja, sehr gern. Ja, Hammer, vielen, vielen Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang weiter erzählen und quatschen, aber ich denke mal, jetzt haben wir, wollen wir nicht überstrapazieren. Ja, vielen, vielen Dank, Elisabeth.
Hab's gut, wir sprechen bald wieder. Ciao, ciao.
Tschüss, alles Gute allen.